Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Fit im Kopf ein Leben lang, das geht, sagt diese tolle Frau und ist mit ihren 92 Jahren selbst das beste Beispiel. Ihr Credo: mit Verstand altern. Tun, was man tun kann und nie denken, es sei zu spät, um anzufangen. Mit anderen Worten, Sie können noch während der Sendung loslegen. Die Medizinerin Marianne Koch hat jede Menge Tipps im Gepäck, um Geist und Körper jung und gesund zu halten. Und sie verrät, was gegen Demenz schützt. Herzlich willkommen, Dr. Marianne Koch.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind und herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, es ist nicht sehr höflich, gleich das Alter zu thematisieren, aber in Ihrem Fall, ich bin so voller Respekt und ich glaube, unsere Zuschauer, vor allem Zuschauerinnen auch, 92, ja, Sie werden wirklich fast 93. Ja, das ist Wahnsinn, wirklich. Aber würden Sie selbst sagen, es sind die Gene, es ist Glück oder Sie haben auch wirklich was dafür getan?
Also es sind sicher auch die Gene oder in erster Linie die Gene, aber ich denke, die Tatsache, dass ich so ein abwechslungsreiches Leben hatte und sehr oft umschalten musste in meinem Leben, haben meinen Gehirnzellen ganz gut getan.
Ja.
Und ich habe mich immer viel bewegt und ich habe mich eigentlich immer, ohne es jetzt bewusst zu machen, ich habe mich eigentlich immer recht gut, recht vernünftig ernährt, kam sicher aus der Zeit, als ich in der Nachkriegszeit, gab es ja nichts zu essen, außer das, was meine Mutter da im Garten angebaut hat, Kartoffeln und Gemüse. Und ich habe mich wohl auch immer vernünftig ernährt, ja.
Also im Grunde haben Sie getan, was man dazu tun kann. Wenn es dann was doch anders läuft und man vielleicht eine doofe Krankheit kriegt, da ist man nicht voll gefeit. Aber das, was man tun kann, haben Sie getan.
Ja, aber eben nicht mit diesem Vorsatz, ich will, dass ich möglichst lange und so, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht, mich über viele Dinge zu informieren. Ich habe ja ein paar Mal die Themen meines Lebens total gewechselt, nicht von der Schauspielerei, haben Sie schon erwähnt, endlich zur Medizin, was ich ja von Anfang an wollte und dann zum Schluss wieder zur Medizinjournalistin und so. Also es waren viele Abschnitte in meinem Leben und das hat, wie man heute weiß, meinen Gehirnzellen nicht schlecht getan.
Also geistig beweglich bleiben, körperlich, Sie haben auch einen Hund, das hilft ja auch, spazieren gehen, da muss man raus, mäßig, aber regelmäßig etwas tun, wie meine Neffen immer sagen. Also von daher, ich finde, Sie sind ein Role Model.
Oh, nein, bitte nicht.
Doch?
Nein, ich bin eine Vermittlerin zwischen medizinischen Fakten und den lieben normalen Menschen.
Und ich bin auch froh, dass Sie heute hier sind und wir hier live sitzen können. Denn gestern sind Sie ja extra aus München gekommen, wollten in der Talkshow Gast sein, waren auch Gast, aber es wurde nicht gesendet. Die Sendung wurde bestreikt. Wie war das für Sie als Gast und die anderen Gäste? Wie war da die Stimmung?
Zunächst verblüfft, klar, wir können gar nicht anfangen. Und dann hat man sich eben, auch Ulrich Wickert war dabei und alle Beteiligten haben gesagt, wir können die Leute, die lieben Leute, die da gekommen sind, um uns zu sehen und zu hören, können wir nicht einfach so jetzt verabschieden. Ja. Wir machen die Sendung, aber natürlich nicht mit den Kameraleuten, nicht mit den Tonleuten. Wir haben dann Handykameras aufgetan und es war lustig und es war insofern interessant, weil man eben improvisieren musste und nicht so brav einem normalen Weg nachgehen.
Ja. Ja? Und das ist ja eigentlich immer schön, wenn bei uns was aus der Reihe passiert. Und jetzt eben zum ersten Mal ein Livestream. Ich glaube, es haben auch wirklich relativ viele Leute geschaut. Das müssen wir noch mal auswerten. Wer weiß, vielleicht wird das jetzt immer parallel gemacht. Also umso schöner, wie gesagt, dass Sie hier sind und dass Sie nicht umsonst gekommen sind aus München. Toll, Marianne Koch, man kann nur sagen, eine fantastische Karriere, die Sie da hingelegt haben und wie Sie gerade selbst schon gesagt haben, sehr vielseitig und ich bewundere Ihren Mut, denn da waren ja eine Menge Neuanfänge drin. Woher haben Sie diesen Mut?
Also es war einiges wirklich tollkühn, muss ich sagen. Woher habe ich diesen Mut? Ich denke, meine Mutter, die eine ganz tolle Frau war und die uns Kindern immer gesagt hat, traut euch, auch wenn es mal schief geht, aber ihr müsst euch einfach trauen. Und ich glaube, ich habe dieses Trau dich, habe ich verinnerlicht und habe das eigentlich mein ganzes Leben lang so in mir getragen. Ja. Und wenn die Möglichkeit kam, etwas Interessantes anderes zu machen, dann bin ich hemmungslos darauf losgegangen. Mit Ausnahme der Medizin. Medizin war von Anfang an, Sie haben ja gerade dieses Foto gesehen mit meinem armen Bruder, der da heftig entwickelt war.
Wo Sie schon Frau Doktor gespielt haben.
Ja, ja. Also ich wollte als 10-, 12-Jährige wollte ich Ärztin werden, ja.
Hatten Sie denn immer so ein Glück mit Ihren Neuanfängen, dass Sie auch die Selbstsicherheit hatten, wird schon gut gehen?
Eigentlich ja. Ich habe natürlich auch andere Phasen in meinem Leben erlebt, privat und so, aber also sehr negative. Aber mit diesen Neuanfängen, also Filme machen, obwohl ich nie eine Stunde Schauspielunterricht hatte, oder dann später plötzlich als Moderatorin in 3 nach 9 Helmut Kohl, Bundeskanzler, interviewen und solche Sachen. Also es war schon ziemlich mutig, muss ich sagen, auch im Nachhinein. Und dann, als ich mit 68 Jahren, da hatte ich meine Praxis schon über 10 Jahre, ich habe die Praxis geliebt und habe heute noch Kontakte zu einigen meiner damaligen Patienten. Und dann durfte man auf einmal nicht mehr Kassenpatienten in diesem Alter behandeln, nur noch Privatpatienten, und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich die Praxis abgegeben und war wieder mal frech und mutig und habe angefangen, Medizinjournalismus zu machen. Und zwar auf eine Weise, die mir meine Patienten beigebracht haben, weil die immer komisch geschaut haben am Anfang der Praxis, als ich in diesen Universitätssprech, da dieses typische Mediziner-Sprechen kam. Und dann sah ich schon, es ging da rein, da raus. Und sie haben mir beigebracht, meine Patienten, dass man alle Dinge in der Medizin auch in einem normalen Deutsch reden kann. Und das hat mir dann wahnsinnig geholfen, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben.
Ja, und es sind, glaube ich, mittlerweile schon 10 Bücher von Ihnen erschienen. Ja, jetzt auch so das ganz Aktuelle mit Verstand altern, wo es ja wirklich darum geht, den Kopf einzuschalten und darüber nachzudenken.
Nerven, ja. Ja, wir haben ja da 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf, die alle miteinander verbunden, nicht alle, aber eine so mit 10.000 anderen. Und das ist schon sehr, sehr interessant und spannend, was man da alles tun kann, um die wach zu halten.
Was denn? Was kann man tun?
Ja. Also vor allem sich sein Leben lang für neue Dinge interessieren, das ist ganz wichtig. Und da unsere Lebenserwartung ja eine längere ist als noch die unsere Großeltern hatten, ist es ganz wichtig, dass man sich, wenn man nicht mehr täglich ins Büro geht und so, dass man sich für andere Dinge interessiert, weil nur dann eben diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen aufrechterhalten werden. Sonst schlafen die lieben Zellen allmählich ein.
Nun gibt es ja Leute, die sich gar nicht mehr wirklich interessieren. Aber Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen, man muss sich dann vielleicht auch ein bisschen zwingen für dieses Interesse.
Muss man sich
bewusst
wenn man
Gehirnjogging älter, machen.
Ja, ja, weil man älter wird, wird man natürlich ein bisschen zögerlicher. Mhm. Muss es denn noch sein? Ja, so. Mhm. Aber es ist nicht nur das, sondern es sind eben auch, was ganz wichtig ist, körperliche Bewegung, vernünftige Ernährung, Schlaf auch, guter Schlaf. Mhm. Und ganz wichtig sind die sozialen Kontakte, dass man nicht einsam wird, weil einsam ist eine schlimme Krankheit, seelische und körperliche Krankheit, nicht nur im Alter. Wir wissen inzwischen, dass auch junge Menschen sehr häufig sich sehr einsam und nicht dazugehörig fühlen. Aber ja, also das sind so die ganz wichtigen Sachen.
Wir können ja auf jeden einzelnen Punkt gleich noch mal ein bisschen näher eingehen. Was ich auch wirklich bewundernswert finde bei Ihnen, Sie gehen ja noch alle 2 Wochen zum Radio, machen eine Live-Sendung. Bei Bayern 2, glaube ich. Ne?
Bayern 2, ja.
Und das ist so eine Art, wie bei uns, Visite-Medizinsendung. Wir können ja mal schauen, die Bilder, wie Sie da sitzen. Das machen Sie ganz regelmäßig, ne?
Ja, also ich habe das 20 Jahre lang jede Woche gemacht. Und jetzt mache ich es so 2-mal im Monat vielleicht.
Und was sind das für Themen? Kriegen Sie die von der Redaktion oder erarbeiten die?
Wir arbeiten das, wir arbeiten das zusammen. Aber es ist also von Herzrhythmusstörungen bis Kniegelenksprobleme bis Nierenversagen. Es ist alles dabei. Auch psychische Sachen manchmal dabei. Auch das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, was ich für so wichtig halte, das machen wir in der nächsten Woche. Also es ist hochinteressant. Und vor allem, es bringt mich halt auch dazu, Live-Sendung, Anrufer und so, man weiß überhaupt nicht, was gefragt wird. Aber es bringt mich eben auch dazu, dass ich mich informiere. Und ich habe also verschiedene internationale medizinische Zeitungen, wo ich auch in die Archive nachschauen kann. Ja. Und das macht mir einen unheimlichen Spaß.
Das heißt,
mich zu informieren.
Sie sitzen zu Hause wirklich am Schreibtisch und arbeiten, egal jetzt eben...
Oder manchmal auch im Bett.
Wie sieht überhaupt Ihr Alltag aus? Also dass wir mal so ein Gefühl kriegen, wie leben Sie?
Oh, das kann ich jetzt nicht. Das ist so unterschiedlich auch. Mhm. Ich stehe relativ früh auf, aber hauptsächlich, weil der Hund dann sagt, wie wär's denn und so. Und dann gehen wir in den Garten und alles. Und dann frühstücke ich gemütlich mit zwei Tageszeitungen, lese immer noch Print, natürlich. Und dann kommt es drauf an, was ansteht, was ich machen soll, was ich machen muss. Aber das ist dann nicht geregelt.
Das heißt nicht so ganz strenge, disziplinierte Routinen, wo Sie sagen, sondern Sie...
Nein, aber mindestens zweimal mit dem Hund so eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren gehen, ja.
Naturfrische Luft, ist das wichtig gut. fürs
ja, ist, Fit ist wichtig
im Alter?
Für alle. Ja. Ja, und vor allem Natur. Also manchmal, wenn man da rausgeht in den Garten, gerade jetzt in diesem wunderbaren Frühling, man sieht vielleicht noch gerade den Mond, der so untergeht und die Bäume und die Wolken und so. Also ist auch wieder wissenschaftlich bewiesen, dass die Natur eine große Kraftquelle ist. Vor allem, die macht uns fröhlicher, optimistischer. Und es ist in einer Zeit, wo es so viele Leute gibt, die sehr, sehr pessimistisch sind, ist das ein ganz guter Tipp.
Das ist so ein Prägesatz, kommt mir in deinen Kopf, mit dem ich aufgewachsen bin. Wenn es uns nicht so gut ging, hat meine Mutter immer gesagt, geh mal raus, dann wird es schon besser.
Aha, ja, sehen Sie.
Ja, da ist was dran. Ne? Also man muss wirklich einfach, manchmal auch ist es ja gut, um wirklich einen Perspektivwechsel zu haben. Und wenn man so grübelt, vielleicht zu Hause, mittendrin im Zimmer, dass auch das hilft. Aber dieses Gesundaltern, das sagt sich ja so leicht. Aber wie schaffen wir das? Hanno Gröpper hat einen Lübecker Stadtführer getroffen, der es vormacht.
Herzliches Willkommen von mir zur Stadtführung heute in Lübeck. Ich begrüße Sie ganz herzlich in meiner wunderbaren Heimatstadt.
Detlef Zawadzki ist seit rund eineinhalb Jahren Stadtführer in Lübeck. 5 bis 6 Mal im Monat führt er Gäste auf unterschiedlichen Touren durch die Hansestadt. Seine neue Aufgabe für den Ruhestand.
Ich muss mich mit irgendwas beschäftigen und das ist nicht nur Sport, nicht nur rausgehen. Nein, da muss auch irgendwas sein, was den Geist ein bisschen beschäftigt. Und ich habe da auch immer so eine Grundneugier, die muss befriedigt werden. Dazu kommt, dass ich nicht möchte, dass ich irgendwie zu Hause versauere.
Heute ist er mit einer kleinen Gruppe zu Lübecks Sehenswürdigkeiten unterwegs. Von den vielen denkmalgeschützten Gebäuden der Altstadtinsel zeigt er nur eine kleine Auswahl.
Dieses Holstentor wollte man auch abreißen. Es war baufällig, es hätte renoviert werden müssen. Und in der Bürgerschaft, dem Lübecker Stadtparlament, hat man mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, das Holstentor zu erhalten.
Noch bis vor kurzem war Detlef Zawadzki bei der Kriminalpolizei. 44 Jahre lang klärte er Verbrechen auf. Als Leiter verschiedener Abteilungen berichtete er über den Ermittlungsstand auch immer wieder im Fernsehen. Auf die Zeit nach der Polizei hat er sich gefreut.
Ich bin gut im Ruhestand angekommen. Das war schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe da keine Wehmut, wenn ich an die Polizei zurückdenke, sondern es ist einfach eine tolle neue Phase. Und ich genieße die Zeit ohne Druck und ohne Termine.
Für den neuen Lebensabschnitt suchte er sich bewusst eine neue Aufgabe und machte schon während seiner Zeit bei der Polizei eine Ausbildung zum Stadtführer. An langen Abenden hat er dafür Architektur und Kunstgeschichte sowie jede Menge Anekdoten über Lübeck gepaukt.
Ich bin einfach neugierig, neue Dinge über Lübeck zu erfahren. Jedes Mal, wenn es irgendwo einen Vortrag gibt oder neue Dinge geschehen, dann bin ich begierig, einfach das zu wissen, das aufzusaugen.
Die Führungen finden zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter statt. Interessierte können sich beim Verein Lübecker Stadtführer informieren. Und so abwechslungsreich wie das norddeutsche Wetter sind auch die Gäste.
Ja, man sieht immer wieder interessante Menschen, nette Menschen, freundliche Menschen und hat Kontakt mit denen, hat immer wieder Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das macht auch einen Reiz aus, einen großen Reiz dabei, Stadtführer zu sein.
Neben den Führungen hält Detlef Zawadzki sich auch durch Sport fit. Der frühere Triathlet trainiert auch heute noch 5 bis 6 Mal die Woche und findet darin einen guten Ausgleich.
Rauszugehen, zu laufen, mal ordentlich Sauerstoff zu tanken, den Kreislauf in Gang zu bringen, das ist wie Meditation für mich. Und das entspannt mich unwahrscheinlich.
Ausgeglichen und entspannt. So erlebt ihn auch seine Ehefrau Frauke Zawadzki, die selbst noch berufstätig ist.
Er schläft lange, ich stehe früh auf, aber wenn ich dann nach Hause komme, ist das Essen fertig und das ist einfach wunderbar. Und ich habe einen ausgeglichenen Mann, zumal er sich eben auf sein Pensionsalter super vorbereitet hat.
Das Schönste für die beiden, Zeit zu zweit. Ihr Ziel für die gemeinsame Rente in ein paar Jahren?
Den Tag nutzen, nichts aufschieben, nicht sagen, das kommt mit 65, mit 70 oder sonst etwas, sondern machen, wenn man Zeit dafür hat, Stadtführung machen, gemeinsame Urlaube machen und einfach füreinander da sein.
Und mit diesem Plan wollen die beiden gemeinsam alt werden.
Ja, Sie sagen gerade schon, Marianne, gut, da ist vieles drin, was Sie voll unterschreiben würden. Das trifft Ihre Philosophie.
Absolut. Ja, absolut. Man muss sich für etwas begeistern können, interessieren. Und in dem Fall war das natürlich wunderbar, ne?
Ja, und die haben natürlich auch das Glück, dass sie zu zweit sind. Das ist vielleicht auch noch mal einfacher, weil Sie haben ja gesagt, Einsamkeit ist auch ein großes Thema.
Ich bin leider nicht mehr zu zweit. Ich war sehr lange, fast 50 Jahre mit einem wunderbaren Menschen zusammen, aber der ist vor einigen Jahren verstorben leider. Und das sind eben diese Rückschläge, die man natürlich auch kriegt als älterer Mensch, als alter Mensch, wenn die Freunde um einen herum oder gerade Leute, die man liebt, wenn die nicht mehr da sind. Ne?
Wobei 50 Jahre ja auch schon ein Geschenk ist, so lange einen Herzensmenschen an der Seite zu haben. Und Sie haben ja auch das Glück, dass Sie auch 4 Enkelkinder haben.
Ja.
2 Kinder, wie eng ist der Kontakt?
Gut, eng. Ja, sehr eng. Die Julia hat neulich Geburtstag gehabt und es war schön, weil wir alle zusammen saßen. Mit Ausnahme der Familienangehörigen, die in San Francisco leben.
Also, und die anderen sind aber sind bei Ihnen in der Nähe, Starnberger See.
Ja.
Und sind Sie denn auch eine Oma, die Zeit hat? Weil so viel wie Sie machen, denke ich manchmal vielleicht.
Ich mache nicht so viel.
Nee, okay.
Nein.
Das ganze Schreiben passiert mir nebenbei.
Ja, und jetzt ist das Buch ja raus. Also jetzt schreibe ich gerade nur kleinere Sachen.
Schreiben Sie Tagebuch? Denn in Ihrem Buch sagen Sie ja auch, dass es auch hilft, ab und zu mal Tagebuch zu schreiben.
Das ist zum Beispiel sehr gut, weil man in dem Moment, wo man dann das Tagebuch wieder nachblättert, dann gehen die Dinge, die man damals gedacht oder geschrieben hat, sind dann wieder eher im Gedächtnis, nicht?
Schlaf, haben Sie gesagt, auch sei wichtig. Nun ist es ja gerade im Alter so, dass man oft nicht mehr so gut schläft. Warum ist Schlaf so wichtig und was tun, wenn es nicht klappt?
Weil im Schlaf, Schlaf hat ja viele Phasen, nicht? Tiefschlaf und dann dieser sogenannte REM-Schlaf, wo die Augen rollen und so und wo man total entspannt ist. Aber gerade in diesen Momenten, wo man überhaupt weg ist, ja, da arbeitet das Gehirn ja ganz besonders heftig und auch, also es muss zum Beispiel alles, was so im Tag passiert ist und die Eindrücke, muss es ordnen und dann entscheiden, was kommt ins Langzeitgedächtnis, was kann man wieder vergessen und so. Das heißt, unser Gehirn arbeitet heftig, während wir relaxter sein sollen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man einigermaßen schlafen kann, also zumindest so 6-7 Stunden sollten es sein.
Und eine Schlafhygiene, die Sie empfehlen können?
Also das, was halt alle ohnehin schon wissen, nämlich keine Horrorfilme kurz vorm Schlafen gehen, auch keine schweren Mahlzeiten und möglichst auch kein Handy und keinen Bildschirm im Schlafzimmer haben. Aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was ihn am meisten relaxt und soll natürlich frische Luft sein und nicht zu laut, klar.
Man sieht jetzt immer häufiger in Apotheke, Reformhäusern dieses Melatonin-Spray. Das war ja vor 20 Jahren schon mal so, dass es immer hieß bei Jetlag oder wenn man nicht schlafen kann, Melatonin ist ja ein Hormon. Jetzt sehe ich dieses frei verkäufliche Spray überall.
Ja.
Habe es auch schon ausprobiert und finde, es funktioniert. Was halten Sie davon?
Ich halte davon durchaus viel. Wir stellen das Melatonin ja selber her. Mhm. Im Moment, wo es draußen dunkel wird, haben bestimmte Gehirnzellen das Signal, jetzt wird Melatonin ausgeschüttet und das ist dann das, was einen müde macht und zum Schlafen bringt. Mhm. Also Melatonin halte ich für vor allem nicht dass man sich nicht dran gewöhnt und das ist gut. Wo ich wirklich warne, aber nicht nur ich, sondern alle Ärzte, sind diese typischen chemischen Schlafmittel, weil gerade im Alter werden die nicht schnell genug abgebaut im Körper. Und dann hat man in der Früh einen gewissen Überhang. Mhm. Das heißt, man stolpert, weil man noch nicht so ganz da ist, auf dem Weg ins Bad und bricht sich was oder ist den ganzen Vormittag irgendwie benommen. Also die kann man mal nehmen, wenn man überhaupt nicht schlafen kann, aber nur eine ganz kurze Zeit, weil sie eben auch abhängig machen, nicht? Aber es gibt schon auch so andere pflanzliche Sachen, die man ruhig nehmen kann, Baldrian und Passionsblume und so.
Das Alter hat ja, obwohl es ja schön ist, alt zu werden und lang vom Leben zu haben, ein schlechtes Image. Würden Sie auch sagen, das ist irgendwie gerechtfertigt, dass das Alter so ein schlechtes Image hat, oder ist es viel besser, als viele denken?
Also, ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil es hat sich herausgestellt, dass wir in der westlichen Welt grundsätzlich immer noch ein negatives Bild vom Alter, Alter und Altern haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Japan oder diese ganzen östlichen Länder, wo ein alter Mensch oder älterer alter Mensch wertgeschätzt wird. Im Gegenteil, man tut alles, damit es ihm gut geht und er weiß, dass er geschätzt wird. Und hier, es ist schon besser geworden hier. Ja. Also es heißt nicht mehr die Gruftis und Kompostis, ja, sondern man weiß inzwischen, dass wir mit unserer längeren Lebenserwartung eben auch ganz tolle Sachen machen können. Da brauchst du es also nicht Amerika mit zwei Präsidenten, die beide, der eine kurz vor und der andere schon über 80 sind. Und diese Einstellung gegenüber dem Älterwerden ist auch eine ganz wichtige Sache, die man verinnerlichen sollte. Dass man nicht sagt, oh Gott, jetzt bin ich schon so und so, sondern dass man sagt, aha, jetzt muss ich schauen, dass ich etwas Interessantes, Neues anfange mit der Zeit, die mir noch bleibt. Mhm.
So wie die Spanier auch sagen, ich habe in ihrem Fall jetzt 92 Jahre und ich bin. Also ganz stolz auch das als Besitz sehen, dass man sich was erarbeitet hat, erlebt hat. Eine Handvoll Dollar, damals der erste Italo-Western. Clint Eastwood kannte noch keine Socke. Der war noch ein ganz Unbekannter, ne?
Total unbekannter, scheuer Mensch. Aber er hat damals schon gesagt, ich werde in kurzer Zeit werde ich auch Regisseur werden und eigene Filme machen. Dann haben alle gesagt, aha, ja, ja. Mhm. Und so, aber siehe da. Ja. Aber der tolle Mann in dem Film, an den ich mich sehr gut erinnere, war Sergio Leone.
Der Regisseur.
Der Regisseur, der leider auch nicht mehr lebt. Aber der hat das alles wunderbar im Griff gehabt. Und er war so ein typischer Italiener. Ja. Familie immer um sich rum, abends saßen wir in irgendwelchen luftigen Gärten, haben Abend gegessen und so. Und eine Liebe zu Menschen, zur Architektur, zum Essen. Also Italianità aufs Beste. Ja. Und für jemand wie ich, die ich da aus dem noch ziemlich grauen Deutschland kam, war das toll.
Wie sind Sie überhaupt in diesen Film gekommen?
Mit einigen Schwierigkeiten, weil der deutsche Verleih, ich hatte damals schon einen gewissen Namen in Deutschland, und der Verleih wollte als Co-Produzent, dass eine deutsche Schauspielerin da mitspielt, hat mir das Drehbuch gegeben, also so ein Kurzbuch. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, nein, mache ich nicht. Warum? Alles nur Gemetzel und der Hauptdarsteller ist ja auch ein Killer. Ja? Und habe Nein gesagt. Und dann haben sie mich bestochen mit Geld und sie werden sehen und so lieb zugeredet. Dann habe ich es doch gemacht und bin natürlich heute froh drüber.
Ja, natürlich, weil so können Sie sagen, Sie haben in Hollywood, ich weiß nicht, wurde es in Hollywood produziert, in den USA oder damals in Italien?
Also in Hollywood war ich schon vorher. Ja? In Hollywood war ich vorher, zwei Filme dort gemacht. Ich hatte schon einen Namen in Deutschland, aber das war natürlich etwas, was dann so... Bis heute.
Ja, das ist ja auch toll. Also Sergio Leone und Clint Eastwood, zwei tolle Namen.
Das war eine tolle Rolle, diese Marisol. Ne?
Ja, und Sie haben aber auch hier in Deutschland mit fantastischen Schauspielern gespielt. Wir haben noch mal ein paar Fotos hier, können wir mal sehen. Hier Kurt Jürgens, und da waren so viele Große dabei. Ein Teufelsgeneral. Wir haben Heinz Rühmann. Ja. Sie sehen auch immer so toll aus, wirklich, Marianne.
Man hat mich gut fotografiert.
Nein, das ist nein, guck mal hier, ist das der junge Heinz Rühmann nochmal? Oder wen haben wir hier?
Das ist Peter Alexander.
Peter Alexander, ach, stimmt.
Ja, Peter Alexander in Fledermaus.
Toll, also von daher eine wunderbare Karriere. Wieso haben Sie denn trotzdem, obwohl es so gut lief, irgendwann gesagt, ich höre auf, Mitte der 70er?
Ich wollte die ganzen 20 Jahre, die ich ja dann Filme gemacht habe, wusste ich gehe zur Medizin zurück, ganz eindeutig. Und Ja, das war eigentlich das Normale. Dass es so lange gedauert hat, war eben, weil ich so viele gute Angebote hatte. Und wenn ich heute so zurückdenke an die ganze Filmerei, also das war natürlich eine Ausnahme mit Sergio Leone und Clint Eastwood und auch mit Gregory Peck, war auch prima. Aber sonst, was mir vor allem, was mich geprägt hat in dieser Zeit, waren diese vielen Reisen in exotische Länder, das konnte man damals natürlich noch nicht.
Die Drehreisen?
Also Außenaufnahmen. Ne? Und 4 Wochen Bangkok und 5 Wochen Hongkong. Und in Brasilien war ich und natürlich immer wieder in Italien und Frankreich. Und diese Reisen, dieses wirklich etwas Neues erleben, auch mit den Leuten, die da bei uns da mitgearbeitet haben und wurde auch eingeladen in die Häuser dort und alles, das war toll, weil da hat man wirklich einen Begriff von der Welt bekommen, sicher eingeschränkt, ja, also es war nicht alles, was die Welt zu bieten hat, aber es war für jemand, der eben in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, war das schon fabelhaft.
Ja, zumal man damals ja überhaupt noch nicht gereist ist und schon gar nicht so weit gereist ist. Das heißt, die haben die Welt auch zu einem Zeitpunkt gesehen, als sie noch nicht globalisiert war und als sie noch sehr schön war.
Und das hat mich sicher auch mitgeprägt. Mhm. Mehr noch als die netten Gespräche mit Kollegen und so weiter. Das war ja okay. Aber ich war ja nie eine besessene Schauspielerin. Ja. Das hat mich wahrscheinlich auch davor gerettet, dass mir irgendwelche MeToo-Geschichten passiert sind. Weil ich wollte Medizin studieren und ja, ich mache das jetzt, ist ja auch interessant, wunderbar alles. Aber ich war nicht zu nötigen, ich war nicht zu erpressen. Ja. Ich wollte keine Karriere machen.
Mhm. Ja, Sie wollten ja auch eigentlich, wie Sie ja sagten, gar nicht zum Film, sondern haben da erstmal Geld verdient mit 17, 18. Es war Zufall und dann eben.
Da war ich schon Medizinstudentin. Mhm.
Ne? Ja, und hatten auch schon, glaube ich, angefangen mit dem Studium, ne?
Ja, sofort nach dem Abitur. Und dann habe ich da gejobbt im Kopierwerk und wurde von einer Fotografin entdeckt. Ja. Die hat gesagt, geh mal rüber da in dieses andere Studio. Die suchen händeringend ein junges Mädchen, das ungefähr so aussieht wie du. Da bin ich da hingegangen. Ja, haben sie ein Foto dabei? War nur Studentenausweis, ja, furchtbares Bild. Sagt sie, vielen Dank, lassen Sie Ihre Telefonnummer da. Da habe ich gedacht, okay, das war's. Haben sie angerufen, Probeaufnahmen. Und ich habe die Rolle wahrscheinlich nur gekriegt, weil ich cool war.
Sie wollten es nicht unbedingt. Das hat bestimmt geholfen, dass Sie lässig neugierig sein konnten. Sie waren neugierig.
Wie immer.
Und Sie sahen fantastisch aus, darf man nicht vergessen.
Ich sah nicht so fantastisch aus. Man konnte mich nur.
Man konnte was Fantastisches aus Ihnen machen. Das ist beim Fernsehen immer so. Leute wundern sich immer, ach, so sieht die normal aus. Ja, so sieht sie normal aus. Ja. So sieht sie dann im Fernsehen aus. Im Alter werden Menschen nicht nur körperlich, sondern oft ja auch seelisch krank. Und ein Grund, Sie haben es angesprochen, ist eben die Einsamkeit. Die schlimmste Alterskrankheit, schreiben Sie auch im Buch. Wie gut, dass es wenigstens mancherorts im Norden Unterstützung gibt, wenn auch nicht genug.
Da rollen Sie wieder. Ihr Ziel, das Einkaufszentrum Elmshorn. Was wie eine ganz normale Einkaufstour aussieht, ist für diese Seniorinnen der Höhepunkt des Monats. Einkaufen mit dem mobilen Einkaufswagen des Malteser Hilfsdienstes. Bei der Tour immer mit dabei die Ehrenamtlichen Susanne Herrmann und Christina Heinemann.
Also meistens ist es so, dass die Damen alleine gehen, jeder für sich. Außer wie gesagt, er braucht Hilfe, dann gehen wir mit. Und dann treffen wir uns vorne im Café und trinken einen Kaffee, klönen noch ein bisschen. Und so zwischen 12, 12:30 starten wir dann wieder die Rücktour.
Der Malteser Hilfsdienst in Barmstedt. Von hier startet der mobile Einkaufswagen, ein Shuttle-Service, den die älteren Menschen gerne nutzen, auch um einfach nur mal rauszukommen. Verwandte oder Kinder könnten zwar auch bei Einkäufen helfen, doch oft nur mal ebenso, nebenbei, schnell, schnell.
Helga, genau, haben wir mit dem Rollator, dass wir den hinten einladen.
Alte Menschen leiden doch ein bisschen darunter, wenn man sie bevormundet. Sie sind ja nicht bedürftig in dem Sinne, sondern sie sind ja einfach nur eingeschränkt in der Bewegung, dass sie nicht mehr selbst Auto fahren oder nicht mehr Fahrrad fahren. Nicht? Und deswegen ist gerade dieser mobile Einkaufswagen wirklich gut, weil wir sind fremd oder mehr oder minder fremd und wir stellen uns genau in dieser Zeit auf diese Personen ein.
Einkaufshilfen gibt es viele, aber der mobile Einkaufswagen ist in Schleswig-Holstein einmalig. Fünf Seniorinnen werden heute eingesammelt.
Guten Morgen!
Extra verzweifelt weg wegen der Füße.
Dass hier Seniorinnen für Seniorinnen tätig sind, kommt gut an.
Wir sind etwa gleichaltrig, mehr oder minder. Wir haben so den gleichen Level und man kann sich in die Person mehr hineinversetzen. Als junger Mensch sagen sie, okay, wird jetzt gemacht, hupf. Ne? Als alter Mensch oder älterer Mensch, Ehrenamtlicher, sagt man in Ordnung, wir haben Zeit, es ist Ruhe, jetzt machen wir das zusammen.
Im Einkaufszentrum geht dann jede ihrer Wege. Nach Trauerkarten, Lottoscheinen und dem großen Wocheneinkauf treffen sich die Damen zum späten Frühstück oder frühem Kuchen und finden Zeit zum Klönen. Thema immer wieder die mangelnde Mobilität, fehlende Kontakte, schleichende Vereinsamung.
Die paar Leute, die noch Auto fahren, die haben schon so viele Leute, die sie mitnehmen, dass sie voll sind. Also das ist, ich kann nicht zum Bingo, ich kann nicht zu irgendwelchen Abendveranstaltungen. Das ist das Problem.
Wenn in Bramstedt was ist, da komme ich ja auch nicht hin. Ich wohne ja auf dem Dorf.
Da besteht so meine Angst, dass wir über 80-Jährigen vergessen werden. Ich weiß es nicht. Also es ist meine persönliche Angst.
Und die neu Zugezogenen bleiben lieber unter sich.
Alles vorbei. Heute stellt sich keiner vor.
Nee, bei uns nicht. Es ist egal, wo du wohnst. Auch nur. Da hinten wohnst, aber auch in Mehrfamilienhäusern. Dann ziehen die da ein und dann fragst du dich, na ja, wo kommt der eigentlich her, aus welchem Haus? Also das ist bei uns genau das Gleiche.
Auch wenn heute die Einkäufe überschaubar sind, das kleine Abenteuer-Einkaufsfahrt hat sich gelohnt. Einfach mal raus. Die nächste Tour startet wieder in 2 Wochen.
Ja, toll, dass es sowas gibt. Aber ich bin so beeindruckt von diesen Frauen, weil sie Ü80 alle so wach sind und so präsent sind und so ein Interesse und so eine Lust am Leben haben. Und dann kommen sie nicht aus ihren Häusern raus, weil sie eben nicht mobil sind und nicht selbst Auto fahren.
Das war doch ein wunderbares
Toll. Beispiel, ja? Ja. Also ich finde, das zeigt einfach auch, man kann auch Alter nicht am Alter festmachen, an der Zahl, oder?
Nein, kann man nicht. Es gibt den Ausspruch von einem Forscher, man kann mit 35 Uhr alt sein, nämlich dann, wenn man sagt, so, das war's, ich habe für mein Leben genug gelernt, jetzt schaue ich mal, wie es weitergeht. Ja? Also dann ist man alt. Und wenn man mit, wie diese Damen, also die Lust hat, irgendetwas zu machen, dann muss man eben schauen, dass es irgendwie organisiert wird, auch wenn man körperlich vielleicht nicht mehr so fit ist, dass man Fahrrad fahren kann oder so. Aber es gibt mehr und mehr da auch Lösungen, nicht nur wie diese schöne Einkaufsfahrt hier.
Wahrscheinlich die Alten sind so viele, wahrscheinlich müssten sie sich nur besser organisieren und fordern.
Oder vielleicht.
Und Druck machen. Dazu mache ich jetzt Mut. Das Schöne ist, Sie sind schon so lange im Geschäft, dass Sie so unterschiedliche Phasen auch mitbekommen haben. Die 60er, die 50er haben wir gerade drüber gesprochen, als das Film und die Welt noch eine andere waren. In den 70ern haben Sie dann noch mal was Neues für sich entdeckt. Sie wurden Moderatorin bei 3 nach 9. Und Sie haben auch den ganzen Tag heute, glaube ich, gedreht mit den Kollegen.
Ja, eine Stunde. Ja. Ja, nicht so lang. Ja, das ist 50 Jahre her, das muss man sich vorstellen. Ja? Und ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam. Jedenfalls hat man mich gefragt, damals der Redakteur Alfred Menzag und so, ob ich nicht Lust hätte, die machen jetzt eine neue Talkshow, die ist ein bisschen anders als das, was man bisher brav gemacht hat, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen und Leute zu interviewen und so. Und typisch für mich, frech, trau dich, ja, hab gesagt, okay, versuchen wir es, ja, und ja, also von Helmut Kohl bis ich weiß nicht wen alles.
Den haben wir sogar. Wir haben im Archiv geschaut und haben genau diese Szene mit Helmut Kohl gefunden. Oh, oh. Also wie gesagt, Mitte der 70er Jahre als Moderatorin, Sie waren schon Medizinerin, haben Sie rösiert bei 3 nach 9.
Es wird von Ihnen behauptet, und das kommt ja eigentlich jetzt heraus, Sie werden auch sicher nichts dagegen haben, dass das rauskommt, dass in Ihnen doch ein großes Quantum von auch persönlichen Machtstreben steckt. Ich möchte jetzt nicht sagen, nur im negativen Sinn, denn sonst...
Ja, da muss ich Ihnen auch widersprechen. Macht ist überhaupt nicht negativ.
Sie suchen verzweifelt eine Sportjournalistin, die das wieder machen würde, eventuell.
Schon deshalb, weil man ja mit dieser Vorstellung mal aufräumen muss, dass Sport also nun immer männlich besetzt sein muss.
Ein bisschen heuchlerisch kommt mir die Sache schon vor, was Sie da vortragen. Einfach deshalb, weil ich meine, sonst hätten man ja öfters mal Versuche gemacht.
Manche sagen, das wäre auch eine Art der Diskriminierung, dass man überhaupt ein Jahr der Frau postulieren muss.
Sie haben gerade ganz kritisch auf sich geschaut, aber ich finde es bewundernswert auch, wie im Grunde feministisch Sie auch damals schon unterwegs waren.
Ich würde es vielleicht nicht direkt feministisch nennen, noch dazu, wo ich eigentlich nie in meinem Leben einen Nachteil gespürt habe, nur weil ich eine Frau bin. Aber man konnte viele Leute schon ein bisschen auffordern, sich da mal zu äußern, nicht? Ja. Weil Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, egal wie man das nennt, nicht?
Und da vor Helmut Kohl zu sitzen, ging Ihnen, also Sie wirkten ja sehr selbstbewusst, aber waren Sie so selbstsicher, wie Sie wirkten, oder haben Sie auch ein bisschen Respekt und Angst gehabt?
Ja, das war so diese alte Weisheit meiner Mutter, versuch's halt, mach's halt. Und es hat mich natürlich alles wahnsinnig interessiert, was Sie gesagt haben, ja. Und natürlich macht man sich vorher so ein paar Gedanken, was rede ich mit dem, ja natürlich. Aber es hat mir Spaß gemacht, ganz eindeutig, nicht? Und es waren ja wahnsinnig nette Kollegen, der Wolfgang Menge und am Anfang Paczenski und dann Karl-Heinz Wocker. Und wir haben uns gut verstanden und vor allem die Redaktion war großartig. Die hat uns, auch wenn wir böse Sachen gemacht haben, war auch dabei, hat uns immer den Rücken freigehalten.
Toll, nicht? Ist heute noch eine großartige Redaktion. Ja. Und wie gesagt, 50 Jahre wird ja dann auch groß gefeiert. Und,
darf ich auch kommen?
Ja, wunderbar. Auf die Sendung freue ich mich schon sehr, wenn da alle kommen. Ja. Sie haben dann auch später noch, oder zur gleichen Zeit angefangen, Robert Lemke, Was bin ich? Da sind Sie
das
auch.
Das war vorher.
Das war vorher sogar.
Das war vorher.
War auch 20 Jahre, ne?
Oder ja, aber das war Übergang von meiner Film zu der Medizinsache. Also das war lange vorher.
Aber das erinnere ich auch noch. Also dieses Rateteam damals war ja legendär. Überhaupt die Sendung, ne? War das 5 war eine schöne Sendung. Mark noch fürs Schweindl.
Ja, durften alle, auch die Kinder durften immer zuschauen und so. Und deswegen sind viele Leute, die heute erwachsen sind, sagen, ich kenne Sie noch von Was bin ich?
Ja. Sie haben vorhin Ihre Mutter erwähnt, noch mal auch mit diesem Prägesatz. Und was ich besonders finde, auch die Geschichte Ihrer Mutter ist ja eigentlich filmreif. Ne? Also das ist ja, sie hat sie allein erzogen, ohne den Vater, weil der Vater war in den USA, Ihr Vater, Ihr leiblicher Vater.
Mein leiblicher Vater. Ja. Sie hat aber dann geheiratet, der natürlich alles wusste. Und ich habe einen sehr netten Stiefvater gehabt. Aber die Ehe von den beiden ging nicht gut, weil meine Mutter immer noch an meinem wirklichen Vater hing. Und es ist insofern ist es ein glückliches Ende gekommen, weil der konnte sie nicht heiraten. Er war verheiratet, hatte Kinder und musste dann nach Amerika auswandern und so. Und als seine Frau starb, es war aber lange, lange danach, hat er meine Mutter als erstes angerufen und hat gesagt, wie geht's dir, komm doch. Und meine Mutter hat alles liegen gelassen, gerade noch die Katze versorgt und ist... Das war eine große Liebe.
30 Jahre später.
Ja. Und ein Jahr lang haben sie in Amerika gelebt, in Kalifornien. Und dann sind sie zurückgekommen und ich habe diesen Vater dann, Professor Schindler, der ein berühmter Gastroenterologe war, habe ich dann erst richtig kennengelernt und schätzen gelernt. Aber meine Mutter war natürlich glücklich, dass ein Kreis hat sich geschlossen.
Wahnsinn, nach 30 Jahren. Und dann haben die beiden, glaube ich, noch 3 Jahre zusammen leben dürfen.
Richtig, ja.
Aber auch spannend, dass er auch Arzt ist. Ne? Also offensichtlich haben Sie auch das so ein bisschen...
Ja, wobei ich glaube, dass meine Liebe zur Medizin als junges Mädchen so von einem Kinderarzt kam, den wir hatten, der später auch auswandern musste. Aber der war großartig. Der hat mit uns Kindern gesprochen, wie er mit Erwachsenen gesprochen hat. Mhm. Ja. Und wir haben den restlos bewundert.
Ja, man braucht genau solche Vorbilder, auch Lehrer oder so, die einen inspirieren, ne?
Ja.
Die einen vielleicht auf den richtigen Weg bringen.
Meine Mutter war eben eine für ihre Zeit unglaublich emanzipierte Frau. Sie war Pianistin, hat aber auch in der Akademie malen gelernt, hat wunderschöne Bilder hinterlassen und war halt künstlerisch sehr, sehr interessiert.
Toll.
Während ich mehr naturwissenschaftlich tendiert habe.
Ja, was heißt, ja, ist auch, aber auch eben mit der gleichen Leidenschaft offensichtlich. Und mit dem Mut, den auch Ihre Mutter hatte, eben auch als Alleinerziehend zwischendurch ja. am Anfang mit Ihrem Bruder und Ihnen so das Leben zu meistern. Das war sicher mutig,
ne? Ja, natürlich.
Ganz toll.
Und was sie uns noch mitgegeben hat, und das war, glaube ich, das Allerwichtigste, Selbstbewusstsein. Mhm. Sie hat immer gesagt, ihr seid tolle Kinder. Das hat sie auch gesagt, wenn wir den größten Blödsinn gemacht haben. Ja.
Das, ist das, und das auch im Alter, dieser Prägesatz?
Also ich denke, dass mich das durch mein ganzes Leben durch begleitet hat. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass Kinder gerade in so unsicheren Zeiten wie heute, dass die ein gesundes Selbstbewusstsein bekommen. Also nicht, dass man nicht kritisch sein ja. kann, wenn sie irgendwelchen Blödsinn machen, nicht? Aber sie müssen das Gefühl haben, ich bin jemand und wenn ich meinen Weg gehe, dann wird das wahrscheinlich ein guter Weg sein.
Also ich finde, das sollte uns alle noch mal motivieren, ruhig auch anderen diese Wertschätzung entgegenzubringen. Vielleicht genau. gleich heute Abend am Abendbrottisch kann man seinen Partnern, den Kindern, den Freunden überhaupt in Gemeinschaft alt werden, wenn ja. möglich. Und das müssen gar nicht die Partner sein, das können eben auch die guten Freunde sein. Ja. Vielen, vielen Dank auch für diese guten Tipps, die wir noch mal von Ihnen bekommen haben. Ernährung, Bewegung und nie aufhören, es ist nie zu spät. Fangen Sie direkt noch damit an.
Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne, Marianne. Und ich wünsche mir, dass wir uns hier wiedersehen. Ne? Also ja. Sie geht da fest von aus. Also bis dahin. Dann wünschen wir Ihnen jetzt noch ein schönes Pfingstwochenende. Morgen, Sonntag, Montag. Am Montag wird bei uns gekocht. Und am Dienstag geht es dann ganz normal weiter. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss.